Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch über Fußball und seine Krise mit zwei Experten und Insider, der Walter De Gregorio stand, der Guido Tognoni, und wir alle drei reden über unser Lieblingsthema, über den Fußball.
My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.
Also bei mir ist der Guido Tognoni und der Walter De Gregorio. Es vereint uns drei den Fußball. Aber etwas haben die gemeinsam. Wir sind beide während einer Zeit lang Intimus gewesen vom Sepp Blatter. Du sogar zweimal, Guido. Also ein bisschen Full Disclosure. Was hast du früher gemacht, was machst du heute?
Ja, früher bin ich nach dem Studium bin ich zum Tagesanzeiger als Journalist viele Jahre. Das ist eine sehr schöne Zeit, da hat man
noch etwas gemacht. Wie der Walter auch?
Ja. Genau, ja. Nachher bin ich 11 Jahre, mit Unterbruch, 11 Jahre plus 2 Jahre bei der FIFA gewesen. Mhm. Und in der Zwischenzeit arbeite ich für ein Schweizer Unternehmen namens Francisco Fernandez. Wir bauen eine neue Sportart auf, die heisst Formula V. Mhm. V steht für virtuell. Wir werden im August in Zürich da ein Racing Lounge eröffnen, wo alle Leute können mit den besten Formel 1 Simulatoren, die es gibt, Rennen fahren.
Gut.
Nebenbei arbeite ich noch für Kasachstan und muss mithelfen, eine Leichtathletikmannschaft für die Olympischen Spiele 2020
aufzubauen. Kasachstan, du bist aber jahrelang, muss man noch sagen, in Katar gewesen. Mhm. Also Katar, Kasachstan, das sind offenbar Länder, wo man Schweizer wotzen und wo dort relativ leicht viel Geld können verdienen.
Schön wär's, oder? Ich habe immer für zu wenig Geld geschafft, mein ganzes Leben lang. Ich bezeichne mich immer noch als Working Poor und Golfing Poor, aber ich komme durch. Ja. Aber es sind interessante Aufgaben.
Aber Kasachstan, wie ist es dort?
Im Winter extrem kalt, im Sommer ist es schön.
Wegen dem Wetter habe ich jetzt nicht gefragt.
Ja. Nein, Kasachstan ist interessant. Der Zufall ist, dass der Freund von mir, mit dem wir viele Jahre zusammenarbeiten, dem seine Mutter ist die persönliche Assistentin vom neuen Präsidenten von Kasachstan.
Okay.
Das ist ein zusätzliches interessantes Element.
Präsident von Kasachstan selber?
Ja, Land, nicht der Nachfolger von Nazarbayev.
Genau, also der, wo der...
Herr Tokayev.
Genau, und die Hauptstadt heisst ja jetzt mittlerweile...
Jetzt heisst sie nur Sultan und nicht mehr Astana. Komm, wissen alle Leute, also, wer Astana ist oder was Astana ist, heisst nur Sultan.
Ja. Also in so einem Land bist jetzt du tätig, wo man also die Hauptstadt, also nach dem Abtritt in der Schweiz, müsste Uli Maurer den Namen geben, dann müsste man Uli Town nennen statt Bern.
Ja,
so überwärts.
Kommt vielleicht auch mal noch bei uns, wer weiß.
Nein, ich glaube ihn nicht. Also, Walter, was hast du früher gemacht, was machst du heute?
Fast das Gleiche wie der Guido. Nein, ich war auch Journalist gewesen, und dann bin ich zur FIFA, allerdings nur 4 Jahre, nämlich das letzte Mandat von Blatter. Er hat tatsächlich, als er mich angestellt hat, damals gesagt, das ist mein letztes Mandat. Es ist dann das letzte Mandat geworden.
Aber nicht, anders, weil er hat wählen.
Ein bisschen anders, ja. Es ist, aber das ist eine andere Geschichte. Und seither bin ich in der Beratung tätig. Also ich tue meine Kunden... mein Netzwerk in dem ganzen
Fußballgeschäft. Okay, wen tust du beraten?
Ja, verschiedene Leute. Also ja. Unter anderem auch Katar im Zusammenhang mit dem Verhältnis zur FIFA, UEFA, zu den grossen Verbänden. Und jetzt weiss ich genau, was dann kommt.
Nein, das weiss ich
nicht. Nein, im Sinn von, ich bin immer wieder angesprochen worden, ja, aber du bist schon so kritisch gewesen damals.
Bist du also, mal da kritisch gewesen?
Ja, bin ich schon, aber,
okay.
Aber also, zur komm. Zeit, wo ich noch nicht so viel gewusst habe.
Gut, im Gegensatz zum Herrn Lauber, der Sachen nicht protokolliert, wir protokollieren alle wichtigen Sachen, der Bundesanwalt hat das nicht nötig. Vor fast 9 Jahren sind wir da in einem Studio gewesen, und dort, an einem Tag, hat man gerade 2 WM-Vergaben gemacht. Wir haben das live kommentiert am Radio. Zuerst ist Russland dran gekommen. Dort sind wir fast schon durchgetrüllt. Aber das war nur ein Vorspiel gewesen. Und dann ist Katar gekommen. Das hat so getönt.
Okay, jetzt ist Spannung noch viel grösser, nachdem das mit Russland passiert ist. Passiert jetzt das, was alle da im Studio, alle Experten da als undenkbar empfinden, nämlich dass Katar das ist?
China ist the 2022 FIFA World Cup ist Katar.
Katar, das ist natürlich eine Riesenüberraschung. Das ist jetzt ein Knaller. Da man hört die Explosion förmlich weltweit. Das ist eine Riesenüberraschung.
Jetzt bin ich sprachlos. Walter?
Ja, es ist, wie gesagt, das ist... Bankrotterklärung vom Fußball. Es ist, man kann es nicht anders sagen, da ist Geld geflossen. Kann man natürlich jetzt so nicht
beweisen.
Bin ja absolut überzeugt, weil es müsste irgendeiner kommen und nur ein Argument, eins müsste bringen. Und das kann er nicht. Es gibt kein Argument, um in Katar ein WM stattfinden zu lassen.
Könnte man gerade so gut einen in Liechtenstein, wäre noch besser, oder?
Ja.
Vielleicht, also, ja. Also, erster Kommentar von Guido Tognoni.
Ja, nach der Entwicklung von gestern, was ich gehört habe, wie es läuft, und das ist schon vor einer halben Stunde gesagt, bin ich eigentlich nicht mehr so überrascht. Das ist, Katar kann einfach alles kaufen. Katar ist eine Nation, die sich will beweisen. Katar
ist das überhaupt eine Nation?
Es ist eine Nation. Wir müssen es nicht so blöd tun. Nein, wir sind eine kleine Nation, auch die Schweiz, oder?
Ja, aber es ist eine künstliche Nation.
Nein, Katar ist keine künstliche Nation. Katar ist einer der bestgehörten Staaten auf der Welt. Die hat dort unten gelebt. Die sind elektronisch viel weiter als bei mir, bei uns. Wir sind in gewisser Hinsicht
aber
noch
gleich. Mittelalter. Wenn die eine Meisterschaft haben, haben sie vorher gehört, wo zu einem Spitzenspiel 200 bis 400 Leute kommen, dann ist das ein Schlag ins Gesicht von jedem Fußballfan.
Roger, bei GC kommen nicht viel mehr im Übrigen. Oder? Ja. Also, und wir reden von einer Weltmeisterschaft. Ich bin befangen, habe dort unten gelebt, habe viele Freunde, weiss, wie es dort so hergeht. Aber irgendwie, jetzt haben wir einfach ein Spektakel neues. Und die FIFA muss ein paar Sachen erklären in Zukunft.
Ja, also bitte. Also die werden wie das erklären?
Also ich habe eine sportliche Liste gehabt bei mir und die haben ja gesagt, das ist England und USA und dann hat es eine schwarze Liste und die ist Russland und Katar und die ist jetzt gezogen worden. Und,
also, das ist also der Worst Case ist bei dir eingetreten?
Der Worst Case ist eingetreten, ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie man das versucht zu erklären. Bei den Russen kann man irgendwie noch sagen, ein riesiger Markt und was auch immer. Katar, das ist wirklich unglaublich.
Das ist unglaublich. Der Hamad El Thani ist der Scheich Mohammed, ist das ein guter Freund von Sepp Blatter?
Der Sepp Blatter war bei Emir und hat Emir auch gewisse Versprechungen gemacht, aber das macht der Sepp bei allen. Das ist seine Pflicht.
1998, als er ja gewählt worden ist als Präsident, hat er immer einen Flüger zur Verfügung, einen Privatflüger. Von wem war der?
Ich weiss es nicht mehr, jetzt steht es gerade mein Gedächtnis.
Nein, also so weit, dass die Aufnahme vor 9 Jahren, also machen wir gerade beim letzten Weit, ist das wieder eingefallen, wer den Flüger dort am Sepp zur Verfügung gestellt hat?
Ja, das war nicht der Emir, sondern das ist ein Scheich, für den ich einmal geschafft habe.
Auch in Katar?
Nein, ist ein Saudi-Araber. Mhm. Das Geld für die Wahl vom Sepp Blatter 1998 ist aus Katar gekommen und aus Saudi-Arabien. Und mit dem Scheich bin ich immer noch befreundet. Der hat eine grosse Rolle gespielt, auch in den Medien. Der ist der Besitzer vom ART. Mhm. Hat nachher ART für mehrere Millionen an Al Jazeera verkauft. Okay. Und den gibt es immer noch.
Also, Walter, du hast jetzt deine Aussage von damals gehört, die schwarze Liste. Das ist also eine Bankrotterklärung nicht nur von der FIFA, sondern vom Fußball. Mhm. Was sagst du jetzt?
Wahrscheinlich ist meine eigene Bankrotterklärung. Jetzt weiss ich, warum der Bundesanwalt Lauber kein Protokoll macht.
Ja.
Da kommt schon mal eine Erklärungsnot. Nein, es war für mich undenkbar gewesen, damals, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich vielleicht ein bisschen weniger Informationen gehabt. Zum Beispiel für mich undenkbar, dass man überhaupt sich überlegt, dass man die WM kann verschieben zeitlich. Weil man ist immer davon ausgegangen, man spielt im Sommer. Und das wäre auch heute noch absurd. Ich bin zwar vor 2 oder 3 Wochen bin ich in Doha gewesen, bei der Eröffnung von einem neuen WM-Stadion. Tagestemperatur fast 40 Grad. Zur Nacht um 22:30 haben sie gespielt. Immer noch über 30 Grad. Und die haben das Stadion auf etwa 18 Grad runter, gefroren.
Wie haben die das gemacht?
Mit neuesten Techniken.
Ja, wo? Wie kann man das machen? Also ist da,
nein, da
sie haben mit Solarpanels und so, also alles natürlich grüne Energie, haben sie mit neuester Technik, haben die wie so unter den Sitz haben die so Kühlluft, also es ist wirklich gefroren in dem Stadion, das kannst du nicht vorstellen. Also, aber kurz, ich kann mir nicht vorstellen, dass FIFA so weit geht, dass man die WM in Winter verschiebt. Das ist dann passiert, aus verschiedenen Gründen. Was ich auch nicht gewusst habe, und ich bin noch nie in dem Land gewesen, ist, dass tatsächlich das Argument sticht natürlich, wenn man sagt, wir wollen in einem anderen Kontinent spielen. Man hat immer angefangen, das weißt du, Guido, es war immer Europa, Südamerika, irgendwann ist man nach Asien gegangen, irgendwann ist man dann auch nach Südafrika, also am afrikanischen Kontinent, und irgendwann sagt man, geht man halt in den arabischen Raum. Und wie soll ich sagen, der Kopf ist auch rund, dass Gedanken sich bewegen. Und
du schaffst jetzt für Katar?
Ja, aber ich arbeite unter anderem für sie, weil das Verhältnis auch zu den grossen Institutionen angespannt ist. Und wenn man von Schmiergeldern...
Was heisst das? Zu welchen Institutionen?
Ja, also die ganze Diskussion zum Beispiel mit der 48 WM, das hat das Verhältnis zwischen Katar und FIFA jetzt nicht wirklich befördert.
Das heisst, Katar hat das wählen, 48?
Nein, Katar hat von Anfang an hat sie gesagt, wir wollen mit 32. Allerdings muss man auch sagen, dass damals, wo die 2010 dann gekommen sind, die haben, also wo sie die ganze die Kandidatur vorbereitet haben, ist im Raum gestanden, die WM mit der Region zu teilen. Und das Signal, das sie bekommen haben von der FIFA damals, war, ihr habt bessere Chancen, wenn ihr allein geht und das nicht teilen. Das
jetzt sie können es jetzt nicht mehr teilen?
Können sie
nicht.
Weil
mit allen krachen?
Ja, wobei der Krach kommt natürlich von den anderen.
Also, ja gut, also,
das ist eine geopolitische Situation. Der
Krach braucht nur einen, nicht zwei.
Aber ja gut, das stimmt. Aber was ich nach wie vor überzeugt bin, ich bin vielleicht damals, auch vor 9 Jahren, auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen das Gefühl gehabt, da wird man irgendwelche Gouverts hantiert, aber heute weiss ich, dass wenn Geld geflossen ist, dann das viel grössere Beträge eben sind.
Gouverts ist 1998, das weiss der Guido.
Nein, und zwar darf ich nur sagen, ich meine es nicht so von einzelnen Personen, aber was man jetzt mit der Verhaftung oder mit dem Verhör von Platini letzte Woche, ist das wieder überall in den Medien gewesen. Ich habe das Gefühl, die wirklich entscheidenden Faktoren sind halt auf politischer Ebene passiert. Also wenn ein Sarkozy ein Platini einladet und ihm vielleicht sagt, du, es wäre kein Nachteil für Frankreich, wenn du für das Land stimmst. Dasselbe macht Merkel mit dem Beckenbauer. Dann ist immer die Frage, wo ist dort der Grauzone?
Also kommt das jetzt nicht abspielen?
Also
komm jetzt, immerhin, am Sarkozy, nein, Platini, sein Sohn, ist dann 6 Jahre lang Chef von einer Firma von Katar, oder?
Nein, aber ich glaube, das Entscheidende ist, wenn du siehst, wie viele Milliarden Aufträge nachher gesprochen worden sind von den einzelnen Ländern, wenn du zum Beispiel in Doha schaust, das sind grosse deutsche Bauunternehmen, haben dort Milliarden Aufträge. Wenn du siehst, wie auch Katar...
Aber und französische?
auch zum Beispiel.
Aber oder? Offenbar haben die Deutschen haben ja dann gestimmt für Katar.
Ja, was meinst du davon aus vielleicht? Also, ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, dass Australien nur eine einzige Stimme gekriegt hat und wahrscheinlich nicht vom Beckenbauer, obwohl der Beckenbauer von Australien gezahlt worden ist. Das ist, Walter, du hast völlig recht. Im Prinzip ist es ein Versagen von der FIFA. Ich meine, wenn die höchsten Behördenträger von der FIFA, die Platinis und Beckenbauers und wie sie alle heißen, wenn die zulassen, dass man in Katar spielt, ist das also ein Versagen von der FIFA und nicht ein Versagen von Katar. Katar hat immer gesagt, wir haben nach der Regel von der FIFA gespielt. Das heisst offensichtlich, man muss FIFA bestechen, dass man einen Anlass überkommt. Das ist ja so passiert, oder? Das
bringt aber was weg. Wird ja. jetzt passieren? Oder? Du hast ja den Bin Hammann gekannt.
Ja.
Das war ja so ein bisschen dein Sponsor gewesen. Der sollte FIFA-Nachfolger werden vom Sepp Blatter. Das hat er ihm auch versprochen. My Brother hat es dann nicht gehalten, wie bei anderen auch nicht. Der ist jetzt, glaube ich, weg vom Fenster, oder? Aber der war dort noch aktiv gewesen, 2010.
Es ist so, der Mohamed Bin Hammann hat eigentlich die WM gar nicht wählen in Katar. Der ist einer, der von Fußball eine dumpfe Ahnung hat. Aber der Emir hat sie wählen. Und wenn der Emir so eine EM will, dann, und hat sie den Bin Hammann einfach abgeliefert. Der Witz ist der, ohne Bin Hammann wüsste man in Katar jetzt noch nicht, wenn man FIFA schreibt. Aber nachher, wo das Theater losgegangen ist, hat man gesagt, der Bin Hammann hat überhaupt nichts.
Aber gut, jetzt haben wir doch diese Sache jetzt gehabt mit dem Platini. Offenbar ist man etwas dran. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Nimmt man das einfach zur Kenntnis? Oder könnte doch etwas passieren, dass man sagt, Die WM die kann dort nicht stattfinden. Das ist so
wie die WM findet dort statt. Ja. Das ist alles andere ist ausgeschlossen. Also die FIFA schiesst sich in eigenen Fuß, wenn sie da noch irgendein Problem
haben. England ist ins Spiel gebracht worden, dass die das könnten machen. Ja,
die Deutschen können es auch immer machen, aber du brauchst nicht 6 Jahre, um eine WM vorbereiten. Vor allem
sind in ja ein paar Fußballspiele.
Ja, sind wirklich mehr als sonst. Oder?
Ja. Aber ich wüsste nicht, aufgrund von was. Weil
wenn es gekauft worden ist.
Ja gut, aber aufgrund, genau, du musst auch mit diesen Beweisen kommen. Es ist natürlich schwierig zu sagen, ja, aufgrund von dem, von einem Verhör zum Beispiel. Die ganze Geschichte ist ja letzte Woche wieder aufgekocht, weil der Platini ja verhört worden ist in Frankreich.
Also muss es Verdachtsmoment geben, dass etwas Ernsthaftes passiert ist. Nicht nur, dass der Sarkozy, was übrigens selber vor Gericht steht, in einer anderen Sache, aber offenbar auch korrupt ist, dass dort Sachen passiert sind, die mehr über das gehen, als dass man sagt, es wäre gut für Frankreich.
Nein, ich glaub, der Punkt, gut nochmal zurückkommen, wenn man könnte beweisen, dass der Platini dann irgendwelche Geld geschlossen ist, um ihn zu überzeugen, dass er jetzt muss für Katar stimmen muss, ja, dann ist es ein Problem. Aber ich glaube, es ist wirklich so gegangen, dass der Sarkozy oder die Merkel oder wer auch immer versucht hat, insofern Druck auszuüben, dass sie sagen, hey, für unsere
Wirtschaft... Das ist die harmlose Variante.
Ja, alles andere. Weißt, wir sind
die anderen funktionieren doch nur, wenn sie Geld bekommen.
Südamerikaner und Afrikaner funktionieren nur, wenn sie Geld bekommen. Weißt du doch ganz genau. Du musst nicht schönreden, das ist so. Das ist das Problem von der FIFA, es ist nicht das Problem von Katar. Wenn die höchsten Entscheidungsträger sich bestechen lassen, ist nicht der, der besticht, schuld, sondern die, die sich bestechen lassen. Und das sind die von der FIFA. Ganz einfach. Und das ist ja nicht das
Einzige. Also von diesen 24, die dort übrigens abgestimmt haben, sind 16.
22. Zwei haben sie ja schon voraus suspendiert. Gut. Ein paar sind in der Zwischenzeit gestorben und ein paar sind halt jetzt noch im Clinch.
Aber 16 sind weg oder verurteilt. Oder? Ja. Also ist ja fast ist alle so, sind irgendwie in die kriminellen Aktivitäten
involviert. Die sind auch weg gewesen. Zum Teil sind die auch wirklich verurteilt und im Gefängnis. Also das ist schon so.
Und wo du dann eben an dem berühmten Mai-Tag in Zürich gesagt hast, it's a good day for FIFA.
Also, ja gut, aber das habe ich damals und auch heute denke ich immer genau gleich. Ich habe natürlich einen brutalen Gegenwind bekommen, intern. Also Leute, Exekutivmitglieder, haben am Präsidenten scheinbar angerufen und gesagt, das kann doch nicht sein, dass unser Sprecher sagt, es sei ein guter Tag. Jetzt haben sie auch gerade unsere Freunde, unsere Familie verhaftet. Und ich glaube, es war ein guter Tag für die Leute, die eine Veränderung haben wollen innerhalb der FIFA. Für die Leute, die den Status quo haben wollen beibehalten, ist es natürlich ein rabenschwarzer Tag
gewesen. Die Frage ist, ob es dann zu einer positiven Veränderung führt, hat der Guido lacht.
Ja, also grossartig ist diese Veränderung nicht. Oder? Es hat zwar der Sepp Blatter selber noch vom Thron gespült. Oder? Er hätte ja eigentlich wollen, jeder FIFA sterben. Und das ist ihm nicht gelungen. Aber was man heute alles sieht, kann man nicht sagen, dass eine grosse Veränderung
eintritt. Also reden wir noch ganz kurz über Katar. Es geht jetzt nicht nur darum, dass da die ganze Vergabe irgendwie Kritik kommt, sondern auch über die Sklavenarbeit oder Leute, die unter Sklavenbedingungen arbeiten, sehr viele Tote gegeben hat und so. Das bist du sicher nicht anschauen, weil du bist ja dort rumgeführt worden, du arbeitest auch für die. Aber hast dich vielleicht doch aus deinem früheren Leben als Journalist auch noch für das interessiert.
Ja, genau. Und im Gegensatz zu meinem früheren Leben als Journalist sehe ich jetzt alle Seiten.
Und?
Ich habe nur ein Beispiel.
Was, früher? Hast du nur die eine Seite gesehen?
Ja. Ein Beispiel von diesen Toten. Ich meine, jeder Tote ist einer zu viel. Da sind wir uns einig. Aber bevor das erste WM-Stadion, also die Baustelle vom ersten WM-Stadion eröffnet worden ist, hat der Guardian, der ja kein schlechtes Blatt ist,
sehr gut,
von 300-400 Toten geredet. Bevor überhaupt das erste WM-Stadion eröffnet wurde.
Ja, vielleicht beim Bau ist es passiert.
Nein, es sind ja von 4000 Toten geredet.
Warte jetzt, dann haben sie es aufgerechnet. Und natürlich passieren immer Unfälle. Und natürlich sind die noch nicht dort, wo wir uns das als Westler vorstellen. Aber eins kann ich auch heute zu 100% sagen, nämlich, dass die WM ein Katalysator ist, dass einiges gegangen ist. Und das sage nicht nur ich, das sagen Leute, Amnesty International oder verschiedene Gewerkschaften. Und das ist auch wirklich mit ein Grund, warum die WM offenbar dort haben wollen. Weil die Veränderung in dieser Gesellschaft, ja, zum Beispiel das Kafala-System. Mal!
Guido lacht.
Das ist natürlich, gut, du bist jetzt zahlt von Kafala.
Nein, das ist okay. Früher hättest du das so auch gesagt.
Nein.
Hast du das Gefühl, es ändert sich nichts zum Guten?
Ich sage, Katar war schon früher viel weiter gewesen. Jetzt lenken alle von Saudi-Arabien ab, von Kuwait lenken sie ab, von Bahrain lenken sie ab. Weil alle,
das
Politmarketing geht jetzt einfach gegen Katar, oder? Von all diesen NGOs. Oder? Aber das ist nicht fair, es ist nicht korrekt. Katar ist besser dran als alle anderen umliegenden Länder.
Gut, aber das will nicht heissen, weil dort in Saudi-Arabien sind Menschenrechte einfach nichts wert, oder?
Ja, aber wenn er eine Gelegenheit hat, um auf Saudi-Arabien zu fahren, dann fährt Ueli Maurer nach Saudi-Arabien.
Hey, Business ist Business.
Ja, eben genau.
Also, reden wir doch noch weiter, wie es denn in dieser FIFA heute geht. Dann machen wir ein bisschen Musik dazwischen. Ein Song, den ich glaube, ich, alle schon mal gehört haben. Ja. Ist dann doch nicht ganz der italienische Sommer geworden, weil Italien ist im Halbfinale rausgegeben. Bei mir ist der Walter de Gregorio und der Guido Tognoni. Reden wir über die FIFA, wie sie heute ist. Die haben, glaube ich, einen neuen Chef, wie heisst er? Infantino. Oder? Guido, was sagst du?
Ja, wieder ein Walliser. Wieder
ist
ein
umstrittener
Mann. Ich sage, wieder ein Walliser, wieder ein umstrittener Mann. Es ist erstaunlich.
Was ist der Unterschied zwischen dem Sepp und dem Gianni?
Grossen Altersunterschied und ich sehe, dass der Gianni weniger elegant vorgeht als der Sepp Blatter, aber er ist auch ein Machtmensch, eins an. Und er hat FIFA nicht in die Spur geführt, die er eigentlich versprochen
hat. Ist er gleich raffiniert und ich würde sagen, durchtrieben wie der Sepp, aber einfach mit weniger Humor?
Kann man so sagen, ja.
Was sagst du, Walter?
Nein, gut.
Schaffst du auch noch für den Gianni?
Nein,
einfach nur für Disclosure?
Nein, ich schaffe nicht.
Aber indirekt für FIFA?
Nein, auch nicht. Aber ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm, wie auch zu...
Und das wollen wir jetzt nicht in Gefahr bringen, durch Aussagen.
Auch
wie zu nicht wie früher noch als Journalist, von dort ohne Rücksicht auf Verlust Sachen gesagt hast.
Ich habe nie mit dem oder unter dem Infantino geschafft. Die Sachen, die ich mitbekomme, die sind natürlich nicht toll. Also ich lese ja Zeitungen und sehe, dass dort einiges im Argen liegt, wenn es auch um die Wärme, die Sepp Blatter ausgestrahlt hat. Ich war am Kongress jetzt in Paris und die Zahlen, die er vorgelegt hat, wenn wir schon vom Geschäft reden, die sind beeindruckend. Also, die haben jetzt, ich habe es jetzt auch nicht im Detail, aber ich glaube 6 Milliarden ist das, glaube der Umsatz gewesen, oder das Budget. Also,
Fußball wird alles immer grösser.
Ja, weißt
du? Ablösesumme, Transfersumme,
alles. Er hat in der Zeit übernommen, wo es relativ schwierig war. Also ich glaube, ganz viele Millionen haben sie ausgegeben für Anwälte. Sie haben einen Teil von den Reserven, die Sepp Blatter und sein Team aufgebaut hat, haben sie verbraucht. Aber inzwischen haben sie das wieder aufgestockt und sind eigentlich finanziell gut unterwegs. Jetzt gibt es natürlich Kritiker, die damals schon gesagt haben, weil das Argument gilt auch für den Blatter, muss man ehrlicherweise sagen, haben gesagt, ja, weißt du, was wir geredet haben, ja, deine Großmutter hätte das auch geschafft. Dann sage ich, ja nein, meine Großmutter vielleicht nicht, aber es ist schon klar, dass du natürlich in einer Zeit hineinkommst, wo die Fernsehrechte, wie du sagst, explodieren, dass es vielleicht einfacher ist, Geld zu machen, wie vor 40 Jahren oder so.
Ist ja klar.
Aber ich denke mir, finanziell macht er sicher einen guten Job. Er hat ein paar Sachen falsch gemacht, die ich so nie gemacht hätte.
Zum Beispiel Ethikkommission.
Genau, das ist etwas, wo da kannst du so nicht vorgehen, dass die Leute, also das Detail, dass die landen, nachher noch scheinbar per SMS werden sie observiert. Das ist um einen Kongress gegangen, glaube ich, in Bachrhein, der Eckert, das ist einer von den Richter gewesen, wo die Ethikkommission geführt hat. Die erfahren dann übrigens der Borbeli auch, der Schweizer Staatsanwalt, die erfahren so nebenbei, dass jetzt abgesetzt
wird. Er hat einfach keine Kontrolle mehr wieder, oder?
Nein, er bewegt sich ja eigentlich neben den Statuten. Und es ist erstaunlich, dass 210 oder 212 Verbände das nicht bemerken. Er ist exekutiver Präsident und das sollte er eigentlich nicht sein, gemäß Statuten. Gemäß Statuten sollte seine Generalsekretärin.
Von der wir das letzte Mal gehört haben, wo sie gewählt worden ist. Wie heisst sie? Fatma Samoura?
Ja, er hat natürlich absichtlich eine Frau gewählt. Da kannst du nichts dagegen machen. Eine schwarze Frau kannst du auch erst recht nichts dagegen sagen. Oder?
Und aus Afrika schon gar nicht.
Aus Afrika schon gar nicht. Und wenn sie jetzt noch, ich sage jetzt nicht, was noch dazu gehört, aber sie kann das ja natürlich nicht. Das ist ja offensichtlich. Oder sie hat behauptet, sie hat bei der UNO 600'000 Dollar verdient und so. Dann muss sie einfach grölen. Und jetzt ist sie bei der FIFA...
Verdient wahrscheinlich viel mehr.
Ja, viel mehr. Aber jetzt hat er sie nach Afrika absolviert. Und das ist eigentlich nur eine elegante Methode.
Weil in Afrika gibt es Probleme. Riesenbuch. Die gleichen alten Probleme von Korruption, oder?
Ja, es ist tatsächlich, wenn wir über Afrika reden, jetzt wahrscheinlich nicht viel besser wie früher. Also ich kenne jetzt auch nicht den Präsident Ahmed heisst er.
Der ist immer noch frei.
Ja, es gibt jetzt eine Geschichte, ich weiss nicht, ob die bewiesen ist oder nicht, aber die steht im Raum, dass er, darum ist er auch verhört worden in Frankreich, das hat man können lesen, weil es ist um den Ausrüster gegangen, den technischen Ausrüster. Eine Firma hat ein Angebot von 300'000 Dollar, so viel kostet das der Verband, um die Ausrüstung zu bekommen. Und dann kommt aber ein anderer zum Zug, der viermal so viel verlangt hat. Mhm. Jetzt muss ich mir vorstellen, wieso.
Wo ist die Differenz?
Genau, und das ist das, was die französische Behörde herausfinden will, weil es übrigens ein französisches Unternehmen ist und die sagen, wieso gehst du freiwillig zu einem, der viermal so viel verlangt für sein Material.
Das ist nicht freiwillig.
Dann tun sich halt Fragen stellen und die müssen jetzt beantwortet werden. Und es ist überhaupt nicht
wirklich gut. Es gibt ein Dossier von über 300 Seiten über den Mann. Und wenn FIFA nicht einmal in der Lage ist, den temporär zu suspendieren, dann muss ich sagen, dann macht es ihre
Kann Kopf. Er das nicht machen, der Infantino, weil er einfach die Stimme braucht und die Unterstützung von Afrika, weil es so viele Länder sind?
Er könnte ja, jetzt ist er ja gewählt worden wieder, oder? Bis er wieder gewählt wird, ist der Ahmed wahrscheinlich nicht mehr da.
Aber zum Beispiel gegen Iran hat er jetzt ein Ultimatum gemacht, die Frauen müssen ins Stadion kommen, weil Iran ist ein Land und das hat wahrscheinlich nicht so viel Unterstützung wie irgendein afrikanisches Land, oder?
Das ist bemerkenswert. Ich muss sagen, da habe ich jetzt gestaunt, hätte nicht erwartet, dass er mal endlich etwas sagt, wo wirklich die Macht von der FIFA ausspielt und wenn Iran das nicht macht, werden suspendiert. Hätte man schon lange können machen. Die Saudi-Araber kappern das Fernsehsignal seit etwa 2 Jahren, illegal. Das Infantino macht nichts dagegen. Es gibt einfach Sachen, die erstaunlich sind. Also Iran positiv, muss ich sagen. Und die anderen Sachen finde ich einfach
negativ. Gut, im Iran vielleicht muss ich noch sagen, ich bin mal mit dem Sepp Blatter vor ein paar Jahren in Teheran gesehen und da hat er das Frauenthema auch an gesprochen, und zwar bei jedem Meeting mit dem Premier, mit dem Ratspräsident. Und was mich erstaunt hat, und das hat mich in dem Moment auch wirklich stolz gemacht, der hat dann tatsächlich an der Pressekonferenz in Teheran, und zwar nicht Genf oder UNO oder hier in Zürich, sondern hat er wirklich gesagt, für ihn als FIFA-Präsident ist es inakzeptabel, dass die Frauen nicht können an ein Fußball spielen.
Hat schaurig gewirkt.
Aber immerhin, du musst es zuerst einmal sagen, weißt, andere Politiker, die drücken sich und sagen vielleicht nicht, und jetzt ist vielleicht die Zeit da, man sieht ja die WM in Frankreich, die läuft ja wunderbar, vielleicht ist jetzt die Zeit da, dass das wirklich durchkommt, was er ja vor der Blatter, meine ich, vor 30 Jahren schon gesagt hat, wo alle gelacht haben und gesagt haben, der Fußball Zukunft sei weiblich. Haben ja alle
aber wie viele Matches hast du geschaut als grosser Fußballfan?
Ja, ein paar. Ja. Nein, ich habe ein paar geschaut. Und ich muss auch sagen, ich habe die Möglichkeit gehabt, damals auch bei der FIFA, bei so Blauschmatch mit der Marta können zusammenspielen, die brasilianische
Ikone. Ah, du hast zusammenspielen?
Ja, mit ihr.
Und du bist besser gewesen als sie?
Die Frau ist unglaublich stark, unglaublich flink, und da würden also noch ein paar andere.
Das sind Fringe Benefits, die man in der FIFA hat, wenn man oben, dass man mit der Marta kann spielen, oder? Mm. Aber reden wir doch jetzt über die Verfahren, die noch laufen, auch in der Schweiz, das vom amerikanischen Verfahren, wo die frühere Justizministerin gross angekündigt hat, ist eigentlich nicht mehr viel passiert, nachdem jetzt Donald Trump an der Regierung ist. In der Schweiz hat man etwas gehört, aber man hat vor allem Ungutes gehört. Michael Lauber, unser Bundesanwalt, hat mehrere Treffen gehabt mit dem Gianni Infantino. Mag sich nicht mehr an alle erinnern. Vielleicht sind es so viele gewesen. Hat auch kein Protokoll gemacht. Wie findest du, Guido, du bist ja Jurist. Maler gewesen, oder?
Ja, also das ist einfach, es geht nicht so. Aber ich werde einfach sagen, der Walter Lauber ist jetzt einer der letzten Opfer vom 40-50-jährigen System FIFA.
Opfer. Wieso denn?
Weil er ist auch dem gescheitert, dem System FIFA. Er ist hat sich reinnehmen lassen, hat sich mit Gianni Infantino mit Treffen geleistet.
Hat er noch irgendeinen Kollegen aus dem Wallis?
Er ist jetzt suspendiert, neuer Kollege aus dem Wallis. Sie haben vor ein paar Jahren im Fernsehen gesagt, der Bundesanwalt sollte das Dossier gar nie annehmen, weil er ist dem nicht gewachsen. Das kann man nicht. Man kann es nicht lösen, das FIFA-Problem auf schweizerischer Ebene.
Und jetzt aber ist warum nicht? Walter, warum kann man das nicht lösen?
Ich bin, wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber ich denke mir, dass das FIFA-Dossier so komplex ist, weil da so verschiedene Länder involviert sind, so viele verschiedene Rechtssysteme. Es ist, ich glaube, natürlich muss, ich bin nicht ganz einverstanden mit dem Guido, natürlich muss sich auch eine Bundesanwaltschaft mit so einem Thema beschäftigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie es nicht unterschätzt haben, was auf sie zukommt.
Aber sie haben falsch gemacht, oder?
Am Anfang war es sicher gut für sie, weil es hat eigentlich relativ gute PR gegeben, gute Schlagzeilen. Endlich kommt die Bundesanwaltschaft, Leute, die sonst nie damit sind, haben dann einen gewissen Auftritt gehabt. Aber natürlich erwartet die Öffentlichkeit jetzt, was geliefert wird. Aber auch die unschuldig sind. Es ist ja wahrscheinlich so, dass der eine oder andere wirklich nichts gemacht hat, wo in dem ganzen Verfahren involviert ist. Auch für den ist es wichtig, dass endlich
aber mal ein Abschluss... Aber wer muss jetzt noch zittern? Also offenbar die Verjährung droht bei verschiedenen Verfahren, vor allem Verfahren von 2006, wo ja dort schon im sogenannten Sommermärchen Geld geflossen ist, sind dort um lächerliche 10 Millionen gegangen, wo man heute ja würde sagen, komm, Peanuts. Aber gleich, wenn es dort Verjährung droht und der Beckenbauer, die grosse Ikone, ist an dem irgendwie zerbrochen, auch körperlich und psychisch und so weiter, dass wenn es dort eine Verjährung kommt und kein richtiges Urteil kommt, dann hinterlässt das einen schlechten Geschmack.
Ja, oder? Ich finde das schlimm, weil wir haben vorhin von Katar geredet, aber wenn dann, man hat ja immer das Gefühl, was in diesen Ländern passiert, das kann ja nur irgendwie mit unrechten Dingen zugehen. Und jetzt passiert das etwas beim Nachbarland, Deutschland. Man hat das Gefühl, das kann gar nicht sein und so. Also ich denke, für alle Involvierten ist es wichtig, dass es nicht zu einer Verjährung kommt. Auch für einen Beckenbauer, obwohl der sozial ist der schon längstens tot. Also jetzt
hat er ein Suchtproblem gehabt.
Und muss man sich vorstellen, es würde jetzt eine Verjährung kommen, dann bleibt der Verdacht natürlich auch für ihn. Er behauptet ja, er sei unschuldig. Es muss auch sein Interesse sein und für alle, die involviert sind, dass es zu einem Urteil kommt, damit auch die Unschuld von denen, die unschuldig sind, bewiesen wird.
Ich finde es völlig absurd, was die Deutschen machen. Wegen diesen 10 Millionen ist die ganze deutsche Justiz seit Jahren auf Trab und sie kommen nicht weiter.
Es gibt aber jetzt geht es um die Schweizer.
Ja, und die Schweizer helfen den Deutschen zum Teil auch, das muss man sagen. Und der Schweizer Bundesanwalt meint, er sei super schlau und trifft sich mit dem FIFA-Präsident und so weiter.
Es wird Verjährungen geben. Es wird Verjährungen
aber das ist nicht gut.
Also, nein, das ist nie das gut.
Also es gibt ja Anwälte, die zum Teil auf Verjährungen hinschaffen. Aber da war es der Bundesanwalt, was ja grotesker ist.
Nein,
mit seinem Verhalten.
Ja,
aber wenn er jetzt suspendiert ist und man muss gewisse Einvernahmen wiederholen, ist er eigentlich der gewesen, der das mit verursachen wird.
Unsere Bundesanwälte, die Geschichte von der Bundesanwälte ist ja die in den letzten 30 Jahren, dass sie nicht einmal die Fälle im eigenen Land lösen können. Jetzt, wie sollen sie die internationalen Probleme lösen? Es ist einfach ein Verhältnisblödsinn von Aufwand, von Power, Manpower oder wie sagen wir, von Leuten, die man einsetzt und so weiter. Sie können die Probleme nicht lösen. Es gibt einen Menschen, der weiß, wo das Geld ist von den Deutschen, das ist der Mohammed bin Hammam, der schweigt bis
wenn aber, es grab. Aber die hat es gesagt.
Nein, er hat sogar mir noch gesagt, er hat mir gesagt, es ist alles ganz anders, als was alle meinen.
Okay. Er hat es mir aber nicht noch viel schlimmer.
Ja, ich weiß es nicht. Nein, wahrscheinlich ist es viel harmloser. Aber um Himmels Willen, die deutsche Justiz beißt sich Zähne aus wegen 5,7 Millionen.
Gut, aber es geht jetzt auch in Schweiz unter anderem um einen Mann, der heisst Sepp Blatter.
Ja.
Ich habe jetzt nur gehört, die freuen sich über das, was passiert ist mit dem Lauber. Eben, sie hoffen auch langsam auf Verjährung.
Ja, natürlich. Und der Theo Zwanziger freut sich auch, weil der ärgert sich auch über die Bundesanwaltschaft. Es hat einfach ein paar, aber es sind so lächerliche Sachen. Und beim Sepp Blatter...
Lächerliche Sachen?
Ja.
Du, Entschuldigung, die 2 Millionen, wo Platini-Blatter-Deal war, wo wirklich Peanuts ist, hat immerhin beide Präsidenten für den wichtigsten Fußballverband den Kopf gekostet, oder?
Aber nicht wegen der Justiz, sondern wegen der internen Verbandsjustiz. Das tun Haufen Leute verwechseln.
Aber du kannst nicht den Betrag als Peanuts bezeichnen, sondern es geht ums Verhalten. Oder wie siehst du das, Walter?
Ja gut, jetzt im Detail die 2 Millionen, das ist dann nochmal etwas anderes, denke ich mir. Also nicht, ich
in welchem Sinn?
Ja,
ich jetzt wieder als Platte,
nein, ich weiß gar nicht. Du kannst nicht. Multiple Persönlichkeit, sozusagen.
Ja.
Nein, aber das mit den 2 Millionen, das ist ja eine offene Frage. Also die Justiz muss sich noch dazu äußern. Also Verbandsjustiz hat, wie du richtig sagst, die Verband für, ich glaube jetzt der Platini, in 2 Monaten ist er dann frei, wieder, nach 4 Jahren.
Und könnte dann auch wieder gewählt werden?
Aber das Erstaunliche ist, er ist ja nie, es gibt nie ein Verfahren gegen ihn von der Justiz. Auch in Frankreich wird er als Zeuge vorgeladen und auch jetzt mit der Schweiz als Zeugen, was für mich als Nicht-Jurist extrem schwierig ist zu verstehen. Einerseits wird er zu 4 Jahren verurteilt, hankerum kommt dann die Bundesanwaltschaft unter die anderen Untersuchungsrichter, die dann einfach sagen, für mich ist er einfach nur eine Auskunftsperson. Das ist für mich ein Missverhältnis.
Aber der Platini hat sich auch sehr negativ über den Infantino und über den Blatter vor kurzem geäussert. Offenbar redet jetzt jeder über den anderen und da könnte doch das eine oder andere auch führen, oder?
Nein, ich glaube nicht einmal, dass so viel vorkommt. Und es ist einfach paradox. Es ist wirklich die Ironie der Geschichte, dass die Verbandsjustiz von der FIFA schärfer ist als die zivile Justiz.
Sie ist, oder?
Mhm. Die zivile Justiz hätte den Sepp Blatter oder den Platini nicht können suspendieren können. Die Verbandsjustiz hat das gemacht. Darunter leiden noch beide. Sie reden nicht mehr miteinander oder sie reden nicht schlecht übereinander. Aber es zeigt einfach, dass halt ein Club, das Ganze ist ein Club, die FIFA ist ein Club. Und in dem Club können sie mehr oder weniger machen, was sie wollen. Und bis die Justiz eingreift, braucht es extrem viel. Wenn die Amerikaner nicht gekommen wären damals, man kann
Loretta Lynn,
wenn die nicht gekommen wären, wäre alles noch in Ruhe.
Also was meinen die? Gibt es mal eine Nachklage noch gegen den Sepp Blatter? Wird er das noch erleben?
Es wird verjähren, behaupte ich.
Du meinst?
Mich auch.
Das ist gar nicht dazu.
Aber es ist eben nicht im Interesse von Sepp Blatter. Du hast jetzt gesagt, dass nein, weil er sagt...
ich habe anders gehört.
Gut, du hörst anders. Ich sage einfach, es wäre nicht in seinem Interesse, weil er müsste darauf bestehen, dass er seine Unschuld, wenn man tut ihm ja alles vorwerfen.
Vielleicht hat er aber so viel Wissen, dass er vielleicht nicht an die Unschuld glaubt und hofft, mit der Verjährung
kommt er besser. Aber ich sage, wenn er unschuldig wäre, müsste das im Interesse sein.
Genau, wenn er unschuldig wäre. Okay, machen wir Musik und reden über etwas ganz anderes, wo wir jetzt bis jetzt überhaupt noch nicht darüber geredet haben, über den Schweizer Fußball. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.
We would roam out of the darkness. I came to for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh, so many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us poor. I heard them say, love is the way.
Wir reden über Fußball. Übrigens ein Lied, das auch zu einer Fußball-WM gehört hat. Wir erinnern uns noch an Südafrika. Also bei mir ist der Walter de Gregorio und der Guido Tognoni. Reden wir über den Schweizer Fußball. Fangen wir ganz unten an. Bei GC.
Das ist bösartig. Bösartig.
Ja, du hast doch gesagt, das hat nicht mehr in Katar. Ja,
das stimmt auch. Aber in Katar sind Zuschauer zahlt, damit sie kommen. In GC nicht. Die müssen zahlen. Oder? Das ist tragisch.
Sind doch nicht
die sind zahlt. Natürlich sind sie zahlt. Die kriegen Brot und Geld und Wasser, damit sie gehen.
Er weiss es besser als du, Walter. Er hat geglaubt.
Das
nein, oder?
Das ist ja so. Wir müssen ja ein paar Kulissen
gut, haben. Also, ist das auch noch klar? Ja. Also, bei GC werden sie nicht zahlt, aber sie kommen trotzdem nicht. Wie sieht es jetzt aus nach Anliker und Rietiker und was meinst du, Walter?
Ja, was soll ich sagen? Es ist eigentlich schade für einen Club. Es ist aber auch die logische Konsequenz von dem, was in den letzten Monaten oder Jahren passiert ist. Also, ich glaube, niemand da innen überrascht. Du hast es einfach nicht
so schlimm. Also.
Man hätte sich nicht können vorstellen, dass GC tatsächlich absteigt. Das muss man sagen.
Und
man
zwar, sie sind nicht einfach nur abgestiegen, sie sind abgeschlagen.
Ja, das ist
abgestiegen.
So. Das ist so. Aber ich denke mir, wie viele Leute und Kommentatoren gesagt haben, vielleicht ist das auch eine Chance, hat man gemeint, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine Chance, aber kaum ist
klar. Ja, es tönt wie eine Chance. Der Herr Rietiger hat gesagt, wir planen schon die Champions League.
Nein, gut. Kann ich jetzt auch nicht sagen, ich kenne nicht. Aber man hat das Gefühl, jetzt weiss man, dass man eigentlich unten wieder anfängt und das Gefühl, jetzt fährt wirklich wieder der Aufbau an und dann kurz darauf runter verlässt er auch wieder GC. Und das ist dann nochmal irgendein Schritt noch weiter ab. Ich weiss nicht, wo die Talsohlen ist.
Gut, und er lässt sich ja zahlen, wie schon frühere Präsidenten. Was meinst du, Guido?
Ja, er hat einen Fluchtweg gefunden, weil er sieht, dass wahrscheinlich ein aussichtslos unterfangen ist, wo nachher die Millionen von 20 auf 13 runter sind. Und mit 13 Millionen würde er gerne in der Nationalliga-Clubpräsident sein.
Ja,
wirklich.
Aber
dann hat er das als Anlass genommen zum Flucht ergreifen. Er hat wahrscheinlich die Hoffnungslosigkeit von diesem Unternehmen nie gesehen.
Er hat ja von Anfang an gesagt, ich bin Unternehmer, ich bin jetzt einfach in einem anderen Unternehmen. Ich glaube, das ist ein Grundlagenirrtum.
Das ist ein Grundlagenirrtum, das haben schon andere gemacht. Oder? Das ist
oder in Luzern auf dem Platz war oder runtergeschaut, hat er gemerkt, das passiert in früheren Unternehmen, wo er war, wahrscheinlich selten.
Nein, das ist eben im Fußball wird jede Woche abgerechnet, nicht alle halbe Jahr, was ja auch schon zu viel ist, alle halbe Jahr in den Unternehmen. Aber es geht einfach nicht so. Wobei, was ich finde, der Ursprung vor allem von der Krise, die GC, von dem redet jetzt niemand mehr.
Doch, du!
Doch, gut, er redet jetzt davon. Schuld sind die Leute, die das Stadion abgebrochen haben.
Einfach aber wer ist das gewesen?
Ich weiß, es war das Credit Suisse, ich weiß nicht, wer das war.
Aber das darf man doch niemand nicht richtig kann sagen, warum das abgebrochen wurde und wer das gemacht hat. Ist doch irgendwie grotesk.
Das ist absolut grotesk. Man hat ohne Not das Stadion abgebrochen, das jetzt noch funktionieren würde, wenn man es wette. Und dann ist GC heimatlos geworden. Das ist für mich der Anfang des grossen Abstiegs.
Gut, aber jetzt haben wir dank dem Roger Bald wieder ein neues Stadion. Mitgeholfen dort.
Genau.
Also, ausnahmsweise hast du dich auch politisch engagiert.
Zuerst mal. Und habe gegen die SP aber der Stadt Zürich gewonnen. Das ist eine reife Leistung.
Aber ich glaube eben nicht, dass es langt, dass man ein neues Stadion hat. Das ist wirklich wahrscheinlich auch ein Selbstverständnis gewesen, wie man als GC auftritt, dass man das Gefühl hat, es kann gar nicht so rauskommen wie jetzt. Ich kenne jetzt, und da muss ich auch wieder auflegen, ich habe gar kein Mandat für
Nein. Das Einzige,
was
du nicht hast.
Genau. Nein. Und darum kann ich eigentlich nur beurteilen von draussen, aber ich denke mir, dass wir am Riedlicher heisst.
Riedlicher,
siehst du, ich weiss nicht mal den Namen.
Ist das nicht wichtig?
Dass man ihm etwas versprochen hat, wo man dann nicht eingehalten hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass einer sich so exponiert und sagt, ich übernehme das Mandat, ich werde Präsident. Dann auch, wie du gesagt hast, dann grosse Pläne vorstellt, was man machen will, und dann kurz darauf runter, also es ist wirklich gefühlt, kurz darauf runter geht. Ich glaube nicht, dass das so ein Typ ist. Also wir hätten wahrscheinlich irgendetwas versprochen.
Aber er hat mir mal gesagt, in so einer Sendung, das, was du übrigens heute auch machst, oder? Es hat einmal an einem Grümpelturnier mitgemacht. Also du gehst zum deinen Kind holen. Das ist seine Erfahrung.
In Meilen gehen mit dem Grümpel.
Genau. Das ist seine Erfahrung im Fußball. Und der Anliche, das war ein Bauunternehmer aus Langenthal, der hat das vor allem gemacht, um irgendwie da in Zürich bekannt zu werden und seine Firma zu fördern. Ist auch nicht gut rausgekommen, oder?
Nein, GC hat eine riesen Unglücksserie mit ihren Präsidenten. Also ich bewundere einen Anlinker, der so viel Geld immer investiert.
Wieso macht er das?
Das weiß ich nicht, aus Geltungstrieb vielleicht, aber das sollte man nicht verurteilen dafür.
Man ich kann aber einen nicht
verurteilen, der Millionen in einen Club hineinsteckt.
Aber ich habe gehört, dass er Angst hat, dass er könnte eventuell eingeklagt werden von Aktionären, Verwaltungsratshaftung, und dass er darum noch weiter zahlt.
Nein, das ist gut aus. Kannst doch nicht im Sport Aktionären Verantwortlichkeitsklage machen für den Clubabstieg. Nein,
das
ist doch
nicht absurd. Abstieg, das Gelder verun- oder irgendwie schlecht
eingesetzt.
Es war ja sein Geld, oder? Also ja, aber andere
Aktionäre. Nein, das ist völlig absurd. Völlig okay. Aber was absurd ist natürlich auch, wenn ein Club kommt und mit einem Headhunter einen Trainer suchen. Oder? Ich meine, das ist ja eine Episode, die 100 Jahre noch für eine Lachnummer
sorgt. Sie haben auch einen Präsidenten so gesucht.
Mit dem Headhunter?
Ja, sicher, mit dem Hans Klaus, oder? Der hat ja den geliefert.
Ja, es ist Cabaret.
Es ist schwierig von aussen. Irgendwie. Er hat so viele Fäden, so viele Geschichten, so viele Ebenen bei dem GC. Und auch, ich meine, die Situation, die ich noch nie erlebt habe, wo die Spieler ihre Dress haben müssen abgeben. Ich meine, das hat jeder von uns irgendwie schockiert.
Hat er den Magen umgedreht?
Das kannst du nicht machen. Und ich habe dann auch irgendwie gelassen, was dann der Goalie,
der Lindner,
im Interview gesagt hat, dass um das Schlimmes irgendwie zu vermeiden, aber trotzdem, ich denke,
es gibt eine Grenze. Das,
genau.
Also, reden wir über einen Club, wo du glaubst, ein Mandat hast. FC Basel. Walter.
Nein, ich habe zum FC Basel habe ich kein direktes Mandat, ein indirektes. Ich habe ein Mandat beim Bernhard Burgener, aber auch schon seit längerem. Und zwar ist es um seine Auseinandersetzung gegangen in Deutschland, Konstantin Media. Und dort habe ich.
Was hast du für eine Erfahrung mit Medien?
Nein, mit Medien?
Ja, mit irgendwelchen. Was hat er dort, Konstantin, mit Film?
Nein, so. Aber es ist immer das Gleiche. Also, wenn du Leute beraten strategisch, dann spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob er jetzt irgendwie in der Wirtschaft oder in der
Politik. Muss man nicht verstehen von der Sache?
Ja, ein bisschen. Also, ein bisschen etwas verstehe ich wahrscheinlich schon auch, aber ich würde mich jetzt hier nicht als Finanzexperte outen.
Aber jetzt kommt die automatische Frage von
mir. Was ich mit Basel zu tun
habe? Nein, ist er beratbar? Bernhard Burgener?
Ich denke schon, ja, aber ist natürlich einer, der so Erfolg hat wie er, weiss, dass er auch viel aus dem Bauch aus der Richtung gemacht hat. Ich meine, ich schätze den extrem, und zwar hat er alles, was er gemacht hat, und das ist nicht neu, alles, was er gemacht hat, haben die Leute am Anfang immer den Kopf geschüttelt. Als er damals DVD-Laden aufgemacht hat, hat er gesagt, das ist ein
Seil. Nein, vorher noch, die VHS-Kassette,
so hat er angefangen. Alles, weißt du, und vielleicht ist er ein Typ, der irgend unterschätzt wird, die Leute sagen, das glaube ich nicht, aber er hat immer wieder Erfolg gehabt.
Ja.
Er hat immer wieder Erfolg gehabt und etwas, was vielleicht die Leute nicht wissen, jetzt wissen sie FC Basel, sie wissen ein bisschen Konstantin Media, er hat auch ein Marmorgeschäft, und das ist eine unglaublich absurde Geschichte, er hat dann irgendwann mal eingestiegen in ein Marmorgeschäft in Südtirol, und alle haben gesagt, bist denn du wahnsinnig? Ich meine, Marmor, der beste Marmor kommt von Carrara, auch in Italien, und du willst jetzt irgendeine dort stillgelegte Mine wieder aktivieren, um es kurz zu machen. Der weiße Marmor in New York, der vom Calatrava verleiht, also von Ground Zero, der weiße Marmor ist unter anderem vom Steinbruch, vom also Marmorindustrie von Bernhard. Also,
aber Fußballspieler sind anders als Marmor, oder?
Ja. Ja, ist einer von den vielen Leuten, die meinen, wenn sie in der Privatwirtschaft Erfolg haben, können sie das auf den Fußball übertragen. Und da gibt es eine ganze Serie von Leuten, die daran scheitern. Bei GC ist einer gescheitert. Der Burgener hat sich extrem exponiert bei Basel. Er muss jetzt schauen, dass er noch gut rauskommt dabei. Er hat natürlich viel an Goodwill verloren. Und Basel droht, einfach ein durchschnittlicher Club zu werden im Moment. Und dann
läuft. Aber warum ist jetzt das so? Also ich habe vor einem guten Jahr eine Sendung gemacht mit ihm am Fernsehen. Ich kenne ihn übrigens auch und schätze ihn übrigens auch, der Bernie Burgener. Ich habe gesagt, du hast zwei Fans. Gemacht. A, eine Basler Connection hast du gemacht, Streller Frey Stocker, eine Walliser Connection, weil er Walliser ist, der Vicky als CEO und der Bricker, und das beide wird nicht funktionieren, und ich glaube, beides hat eben nicht funktioniert. Aber mit der Basler Connection machen sie eben weiter. Die reden immer noch von der Basler DNA, die dort muss reingehen, der Rahmen, den sie wollen holen, ehemaliger Spieler, der jetzt bei Aarau Coach ist, hätte sollen kommen als Trainer. Aber in der heutigen Fußballwelt ist das nicht provinziell zu denken.
Also ich weiss von Bernhard Burgener nicht, dass er gesagt hat, es braucht einen Trainer mit der Basler DNA.
Das hat der Streller gesagt?
Ah, der Streller, gut, das weiss ich nicht, aber nicht der Burgener. Weil ich finde schon, dass der Club lokal muss geerdet sein, aber natürlich mit internationalen Ansprüchen. Und du kannst natürlich deinen Kandidatenkreis nicht einschränken, indem du sagst, er muss noch Basler Dialekt reden.
Es geht nicht, dass du als Präsident ein Neuling bist, holst einen Sportchef als Neuling, genau. Holst einen Trainer als Neuling, holst den Verwaltungsrat Leute als Neuling, einfach alle Leute, die
genau.
Neulich, sie wissen zwar, wie die Offside-Regel funktioniert, aber vielleicht. Nicht, wenn ein Club geht.
Genau. Das glaube ich auch, dass das vielleicht der Punkt ist, unabhängig jetzt von Walliser oder Basler, sondern dass in einer Schlüsselposition, wie du sagst, Leute, ohne Erfahrung und mit weniger Erfahrung. Aber es war auch mutig, weil jeder Präsident, der nach dieser unglaublich erfolgreichen Ära vom Häusler den Club übernimmt, ist unter grausamen Erwartungsdruck.
Das hätte er aber müssen wissen, hätte er billig bekommen. In der Schweiz am Wochenende gestern habe ich gelesen, hat es für 20 Millionen bekommen. Also eigentlich für das Butterbrot. Und jetzt sage ich, das ist der Quintessenz in dem Artikel, weil so viele Reserven müssen auflösen, eigentlich den Wert vom Club bei null. Was sagst du
da? Nein, das ist, ich meine, ich habe den Artikel auch gelesen. Also, man muss jetzt einfach mal die Relationen sehen. Wir haben vorhin von GC geredet und jetzt reden wir vom FC Basel und das sind zwei Welten. Der FC Basel hat die Göpp gewonnen, ist Zweiter geworden, natürlich mit einem Abstand von ein paar Punkten.
Kommen aber wahrscheinlich nicht in die Champions League.
Das weiss man nicht, aber man muss trotzdem irgendwie einfach die Relation waren. Basel ist immer noch irgendein Top-Club und die werden um die Meisterschaft
aber viel höhere Kosten als Einnahmen.
Ja, da will er ja scheinbar auch oben
runterkommen. Ja, wenn wir noch schauen, wie viele Einnahmen es gibt. Sind immerhin auch noch Cup-Sieger geworden, darf man auch noch erwähnen. Oder? Also, es ist wirklich nicht dramatisch, aber die Maßstäbe, die Basel setzt, sind halt ganz andere. Genau. 50 Punkte hinter IB Zweiter werden, das kann nicht der Leistungsausweis für Basel
sein. Ja, sind nicht ganz 50 Punkte. Ja,
aber gefühlt.
Ja, das stimmt. Jeder Punkt ist gefühlt.
Und 7-1 ist auch mal gewesen, das Resultat, ja, vom Fußball fast schon ein legendäres Resultat ist, hat man schon in einer WM in einem Halbfinale erlebt.
Genau, und, so. und die Deutschen sind dann ja auch relativ schnell dann wieder weg gewesen, in der nächsten WM dann. Nein, aber ich denke mir, Basel ist natürlich unter Druck und jeder erwartet sich, dass Basel in der Schweiz und auch international vorwärts macht. Und ich bin überzeugt, dass der Bernhard Burgner, dass der auch im Wind kann stehen. Ich meine, der wird jetzt von allen Seiten attackiert und es hat, muss ich auch wieder sagen, nicht nur mit Fußball zu. Gerade der Artikel, den du erwähnt hast, macht ja am Schluss noch die Schlaufe nach Deutschland.
Ja, das hat der Konstantin nicht gut gemacht.
Genau, und so, man versucht jetzt, und ich habe jetzt ein paar Informationen, dass halt Leute die Geschichte spinnen und es geht nicht nur um den FC Basel, sondern eben auch das, was ich vorher erwähnt habe, es ist immer noch eine Auseinandersetzung in Deutschland, konstant in den Medien und es ist logischerweise, wollte ich einen attackieren, um noch jemand anders ihn zu schwächen.
Genau, das sind Gegenspieler aus der Kirchzeit, der Hahn ist im Hintergrund. Ja, also. Reden wir noch ganz kurz, wir sind fast am Schluss von der Sendung, über einen anderen Club, dass wir nicht ganz unerwähnt lassen, FCZ. Lacht er schon wieder.
Grosse Mannschaft.
Beide lachen.
Grosse Mannschaft, Nummer 1 und 1 Zürich.
Ich liebe den Caminepa, weil er hat nach all diesen Jahren hat immer noch das Feuer und die Begeisterung.
Das hat er. Und das schafft er also ohne Salär.
Ja, das weiß ich nicht. Aber er hat die Begeisterung und einen führten Club, der in der Schweiz nicht einfach ist. Ich meine, Geld zu machen, er tut dann zum Glück, ist ja das Kader beschränkt, so schwer auf der Mannschaft, auf der Spielerliste, spielt er dann selber.
Irgendwann passiert es. Jetzt am Wochenende hat er ein Turnier irgendwie organisiert, wo er da mit den alten Campen, mit dem Thomas Bickel und so.
Ja, aber das ist doch schön, wenn du einen Präsident hast, der eben aus dem Büro rausgeht.
Aber das Gegenteil von einer Ethik, die sich zahlen lässt. Aber man muss nicht irgendwie ein Profi sein und nicht irgendwie einerseits einer, der einfach das macht für Geld und der andere, der eigentlich Fan ist.
Ja, wobei Fan heisst ja a priori nicht, dass er nichts versteht. Ich weiss schon, was du meinst, dass halt gewisse Situationen halt Emotionen durchdrücken, wo man vielleicht sachlicher müsste sein. Aber so ein Präsident wie ein Canepa kann sich eigentlich jeder Club wünschen.
Guido, deine Meinung?
Ja, Canepa zahlt für seine eigenen Fehler, zahlt für seine eigenen Erfolge und ich bin einfach grösste Bewunderung für die Leute, die im Schweizer Sport überhaupt investieren. Weil wenn sie mit einer schwarzen Null rauskommen, ist das ein Riesenerfolg.
Klar, in der Meisterschaft gibt es einen Gewinner und neun Verlierer.
Ja, absolut. Und wenn es einen Canepa nicht gibt, dann gibt es vielleicht der FC Zürich auch schon lange nicht mehr. Oder? Und dann hätte das Schicksal von GC. Also, man sollte ein bisschen nachsichtig sein mit diesen Leuten, finde ich.
Bin ich natürlich auch, aber ich stelle jetzt hier und da mal eine kritische Frage, weil für das bin ich dargestellt worden.
Wir sind altersmild geworden, merkst du
das? Absolut. Nein, schon immer. Schon mit Sven Horz habe ich immer eigentlich
natürlich grössten Respekt gehabt, wie der Geld reingebuttert hat. Und Sven Hotzit vielleicht nicht so viel verstanden vom Fußball wie der Canepa, oder? Und hat das jahrelang gemacht.
Genau.
So
ist auch ein Gentleman gewesen.
Ist ein Gentleman gewesen.
Genau. Also, der Walter De Gregorio, Guido Tognoni, zwei Experten, spannende Leute, die gekommen sind. Danke vielmals. Wir haben jetzt ein bisschen eben so die grosse Welle zum Fußball haben wir jetzt da gerissen an diesem Sonntagmorgen. Das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Radio 1 Schlagzeilen.
System von der.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.